Ja, dann guten Morgen zum zweiten Tag der Frostcon. Ja, gestern für die vielen die Menschen im Stream, könnt ihr es vielleicht nicht sehen, der Raum hier ist brechend voll. Ja. die gestern schon gesehen haben, was ich über die Tech-Kids-Gemeinschaft erzählt habe, die haben schon einen groben Überblick, um was es eigentlich bei den Themen, die mich so begeistern geht, und ich werde da gleich noch mal zwei, drei Sätze zu sagen. Ja, heute soll es aber um Konsont gehen. Was sich dahinter verbirgt, ist ein Kunstwort aus Consent, also Zustimmung, Einwilligung, und Ontologie. Ja, der Vortrag hier ist vor allem was für Hobby-InformatikerInnen, die einen ganz ganz, ganz grundlegenden Überblick über ein informatisches Nischenthema bekommen möchten, aber auch darüber, wie man damit praktisch etwas für eine verstehbare digitale Welt in der Bildung tun kann. Ja, alles dreht sich im Kreis um die Frage: Kann ich das irgendwas mit einer fünften Klasse benutzen? Jetzt als Beispiel, ne? Also ich stehe vor irgendeiner Website, irgendeinem Online-Dienst, irgendeiner Mobile-App oder so, und ich stelle mir die Frage als ein Mensch, der entweder selber betroffen ist, also Fünftklässlerin ist, oder als Lehrkraft oder als Mensch, der Workshops oder Ähnliches in einem Hackerspace gestaltet, und frage mich, also ich habe jetzt eine coole Plattform gefunden, die würde ich gerne nutzen mit Kindern. Und kann ich das jetzt eigentlich tun? Oder was muss ich denn eigentlich tun, damit ich das rechtssicher kann? Und natürlich auch für mich selber oder halt auch als Vertreterin für eine Gruppe. Gibt es vielleicht Bedenken bei der Nutzung? Ja? Wie sehen Datenweitergaben aus? Wo ist das Ding gehostet? Was passiert da, wenn meine TeilnehmerInnen, SchülerInnen oder Ähnliches die Plattform mit mir nutzen? Um die Fragestellung geht's. Und ja, warum ist das überhaupt eine Frage oder ein Problem? Es gibt einen wahnsinnigen Wildwuchs an digitalen Angeboten, ja, also sowohl natürlich Open Source als auch vor allem kommerzielle Angebote. Jeder muss irgendwie seine eigene App bauen, und wir haben jetzt das 47.812. soziale Netzwerk, und vor allem aber auch im Bildungsbereich Lernplattformen, auf denen in hoher oder auch niedriger Qualität Online-Lernangebote stattfinden. Das ist ein Markt, der gerade seit der Corona-Pandemie schon, sage ich mal, einiges an Auftrieb gewonnen hat. Ja, also der Bildungsmarkt, Schulen vor allem, sind ein Umfeld, in dem man Produkte, die Lehrkräften Arbeit abnehmen oder mindestens so wirken, als würden sie das Lernen individueller gestalten, ziemlich gut vermarkten kann. Das ist natürlich erstmal rechtlich nochmal dann aus ganz anderer Sicht eine Frage, weil eigentlich ja keine kommerzielle Werbung in Schulen stattfinden darf, es sei denn, es ist wirklich für den Unterricht notwendig. Aber diese Überzeugung, dass etwas, dass ein ganz tolles App für den Unterricht unbedingt notwendig ist, das fällt irgendwie ziemlich leicht, da Leute zu überzeugen. Und ja, das ist natürlich für sowohl Kinder als auch Eltern und Lehrkräfte dann eine schwierige Aufgabe, irgendwie rauszufinden: Ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Welche Plattformen sind eigentlich gut? Nicht nur inhaltlich, also fachdidaktisch ist das natürlich eine Frage, die dann lieber die FachdidaktikerInnen beantworten. Für uns geht es jetzt hier um die Nutzbarkeit aus der Sicht der informationellen Selbstbestimmung und der digitalen Souveränität. Jetzt stehe ich da also vor der Frage: Welche dieser Plattformen eignen sich denn aus diesen Gesichtspunkten eigentlich? Und da habe ich ganz viel, was ich erklären muss erstmal. Als erstes sollte ich mir natürlich angucken, wie sehen eigentlich die Nutzungsbedingungen von den Plattformen aus? Was steht da eigentlich drin? Was wünscht sich denn eigentlich der Anbieter oder der Hersteller so, wie sich die Leute verhalten oder in was sie einwilligen oder was sie für Daten weitergeben? Dann habe ich natürlich die Ebene: Welche gesetzlichen Vorgaben gibt es? Ja, an welche Regulierungen muss ich mich halten? Sowohl auf auf gesetzgebender Ebene, also Landesgesetze, Bundesgesetze, EU-Gesetze jetzt hier bei uns, aber auch Vorschriften, die vielleicht für mein bestimmtes Umfeld gelten. Es gibt Regularien, vielleicht sogar bis auf die Ebene der eigenen Schule runter, dass gesagt wird, also dass diese Themen und Datenweitergaben oder diese Einwilligungen können wir SchülerInnen zumuten und andere können wir nicht zumuten, oder halt Kriterien, nach denen Leitlinien, nach denen Lehrkräfte Online-Dienste auswählen können. Also das ist ein Layers upon Layers of Gesetzestexte. Ja. Da stellen sich haufenweise Fragen, ja, und es gibt im Wesentlichen zwei Lösungen, die man in der Breite dann findet. Das ist einmal, wir schmeißen so lange iPads auf SchülerInnen, bis wir rausfinden, was passiert. Die zweite Möglichkeit ist, wir verfallen in Schockstarre und tun lieber gar nichts. Und hier ist jetzt das, was Konsens tun soll, nämlich es vereinfachen, einen Überblick zu finden, welche Plattformen sich in welchen Kontexten eignen und unter welchen Bedingungen. Hier mal ein schönes Beispiel, warum das ein Problem ist. Ja, das gehen wir jetzt mal durch. Kannst du bitte mal anfangen vorzulesen? Ja. Bla bla bla, US-Datenweitergabe, bla bla, Auswertung, Profilerstellung, bla. Ja, okay, klar. Was wir hier sehen ist ein Teil und der nächste Teil. Jetzt mal erstmal nicht weiter, weil ich meine Folien ungeschickt gestaltet habe. Von einer Website, nämlich die Nutzungsbedingungen einer bestimmten Website, die ich hier mal ausgesucht habe. Und ja, was meint ihr, an wen sich diese Website richtet? Wer ist vielleicht Zielgruppe? Was würdet ihr erwarten bei so einem langen Text, Nutzungsbedingungen? Vielleicht Juristen, ne? Klar, ist ganz eindeutig eine Plattform für JuristInnen, vielleicht so ein Sandbox-Playground, wie kann man Nutzungsbedingungen so gestalten, dass man möglichst viel dagegen klagen kann, irgendwie so eine Übungsplattform, ne? Vielleicht. Muss ich leider aufklären. Dieser Text, der 20.775 Wörter enthält, das ist übrigens ein Viertel des ersten Harry Potter Bandes, der ist von einem Lernspiel für 10-Jährige. Roblox, falls ihr es verifizieren wollt. Da wird man mit diesem Viertel Harry Potter und der Stein der Weisen umgehauen erstmal. So, ich habe diese Plattform schon sehr häufig in Unterrichtskontexten gesehen, beziehungsweise davon gehört, dass sie in Unterrichtskontexten eingesetzt wird. Und hier muss ich natürlich jetzt die Lehrkräfte, die ich damit jetzt vielleicht persönlich angreife, die bitte ich um Vergebung, aber es sind natürlich immer Menschen dabei, die sich wirklich die größte Mühe geben. Aber ich behaupte, im allergrößten Teil der Fälle wird niemand, schon gar nicht zusammen mit den Kindern, aber vermutlich auch nicht stellvertretend, sich dieses Vertragswerk angeguckt haben und sich überlegt haben, was passiert denn da eigentlich? Das ist schlicht und ergreifend nicht möglich, da kann man noch nicht mal einen Vorwurf rausmachen. So sieht es aus. Ne? Ich denke, damit erzähle ich auch niemandem was Neues. Also ich finde dieses Beispiel von Roblox, das ist vielleicht doch nochmal überraschend. Also ich zumindest wusste, dass es dramatisch ist, aber dass es so dramatisch ist, das war mir, bis ich das gesehen habe, nicht bewusst. Ja, und jetzt gibt es natürlich eine Lösung. Ja, die beste Lösung dafür ist natürlich, das muss reguliert werden. Ja, warum können Anbieter eigentlich so einen Mist machen? Ja, das ist natürlich eine Frage, die eigentlich die Politik klären muss und die Gesetzgebung klären muss. Und das passiert eigentlich auch, aber an dem Beispiel Einsatz von Microsoft Cloud-Produkten in der Schule, was ja eindeutig und ohne dran rumdiskutieren zu müssen, schlicht und ergreifend verboten ist, aber niemand tut was. Ja, wir haben ein ganz klares Verbot, wir haben eine DSGVO, die ganz klare Vorgaben macht und nach der schon ganz klar der Einsatz von Microsoft Cloud-Produkten in Schulen und auch in fast allen anderen Umfeldern nicht legal möglich ist in der EU. Und wir haben eine ganz klare Stellungnahme der Bundesdatenschutzkonferenz, also aller Landesdatenschutzbeauftragten und des Bundesdatenschutzbeauftragten, die ganz klar nochmal festgestellt haben, solange eine Schule nicht selber beweisen kann, dass die DSGVO-Vorschriften eingehalten werden, die Microsoft-Dokumente geben das nicht her, darf es nicht eingesetzt werden. Aber wenn man sich umguckt, in der Praxis passiert nichts. Ja? Es klagt auch niemand, ganz klar, denn in der Schule haben wir immer noch in der Fläche ein absolut starkes Machtgefälle. Die meisten Kinder können sich nicht wehren, wissen gar nicht, dass sie sich wehren könnten oder sollten oder dürften. Und die meisten Eltern, die haben auch Angst davor, dass ihren Kindern dann Nachteile entstehen in der Schule. Da habe ich gestern schon ein Beispiel genannt. Ne? Man kriegt sogar schon mal schlechte Noten, wenn man die falsche Präsentationssoftware benutzt im Erdkundeunterricht, selbst wenn das gleiche Ergebnis rauskommt. Und davor haben die allermeisten natürlich Angst. Und deswegen passiert tatsächlich in der Praxis so gut wie nichts. Die andere Lösung ist natürlich unsere Tekkit-Lösung. Wir wünschen uns eine verstehbare digitale Welt, in der Technik hinterfragt werden kann und reingeguckt werden kann und verstanden werden kann, was da passiert. Und wie ich gestern ja schon mal hier ausführlich erklärt habe, denn wenn das jemand noch mal ausführlich interessiert, wie diese Idee bei Tekkit entstanden ist und was da alles hintersteckt, der kann sich natürlich gerne noch mal die Aufzeichnung von gestern von dem Talk Eine verstehbare digitale Welt ansehen. Hier kurz zusammengefasst, es geht darum, Technik hinterfragen zu dürfen, also sowohl, also vor allem erstmal das Recht dazu zu haben, ja, dass wirklich alle Menschen darin gestärkt werden, das Recht zu haben, Technik zu hinterfragen, frei entscheiden zu können, ja, dass sie wirklich bewusst eine Entscheidung treffen, was sie mit ihren Geräten machen, was mit ihren Daten passiert, und dass sie Technik auch aktiv mitgestalten können und nicht nur Dinge hinnehmen können, sondern auch Dinge verändern können. So, das ganz grob zusammengefasst. Und jetzt steht hier oben schon, hier oben steht erstmal nur, alle haben das Recht, Technik kritisch zu hinterfragen und alle haben auch das Recht, Entscheidungen frei zu treffen. Das muss respektiert werden. Dazu gehört aber natürlich trotzdem, also nicht nur das Recht, also ein Recht kann ich ja jemandem einräumen grundsätzlich hat ja, wie gesagt, auch jeder das Recht, seine Schule zu verklagen, wenn oder eine Beschwerde bei den Datenschutzaufsichtsbehörden über seine Schule einzureichen, macht nur niemand. Und genauso ist es eigentlich bei allen Rechten, die man so bekommt. Man muss natürlich auch die Möglichkeiten, Befähigungen und Werkzeuge bekommen, sie auch einzufordern und umzusetzen. Und dazu gehört dann, dass man auch Dinge, die wir erstmal nicht ändern können, ja, wir werden es nicht kurzfristig schaffen, dass Roblox oder WhatsApp oder Microsoft-Dienste aus allen Schulen verschwinden. Wir werden es kurzfristig auch nicht schaffen, dass die Anbieter ihre Nutzungsbedingungen dahingehend ändern, dass sie wirklich an sich, so wie sie auf dem Papier oder im Webbrowser stehen, schon mal verstehbar werden. Das wird schlicht und ergreifend nicht passieren. Dafür muss sich viel zu viel bewegen. Was wir aber tun können, ist, wir können Werkzeuge anbieten, mit denen man selbst diese komplexen Dinge verstehbar machen kann. Ja, das heißt, wir wollen nichts wegabstrahieren, wir wollen nichts irgendwie verstecken. Wir können die Welt, wie sie nun mal jetzt gerade ist, nicht kurz- oder mittelfristig zu einem Ideal hin ändern, nur in ganz kleinen Schritten. Aber wir können Werkzeuge in die Hand geben, mit denen man jedem Einzelnen helfen kann, sie trotzdem zu hinterfragen und zu verstehen. Ja. Es gibt da einige gute Ansätze. Ganz besonders hervorheben möchte ich hier das Netzwerk Freie Schulsoftware von Digital Courage. Also es ist ein Katalog, in dem ganz viel Alternativen aufgelistet sind. Und solche Kataloge mit Alternativen, was kann ich denn eigentlich statt Microsoft Clouds einsetzen? Oder was kann ich statt Roblox einsetzen? In Roblox weiß ich jetzt nicht, ob es da Alternativen gibt, aber die Frage, was kann ich denn eigentlich stattdessen machen, ja, wenn ich diesen Nutzungsbedingungen oder Datenschutzpraktiken entgehen möchte, die gibt es schon zu einer guten Reihe. netzwerkfreie Schulsoftware mit der Möglichkeit, sich zu vernetzen und auszutauschen. Das heißt, hier bekomme ich die Möglichkeit, ich kann einfach mal gucken, wer kennt sich mit einem bestimmten Tool, mit einem bestimmten Angebot aus und kann mich dann vernetzen, um mir letztendlich helfen zu lassen oder sich gegenseitig zu helfen, Dinge zu verstehen. Das ist hier erstmal auf technischer Ebene gedacht, dass ich halt KollegInnen oder Interessierte finde, die mit mir zusammen rausfinden, wie man eine Nextcloud gut in der Schule einsetzen kann zum Beispiel. Aber das kann man natürlich auch nutzen, um sich anzugucken, naja, was passiert denn eigentlich mit personenbezogenen Daten bei der Nutzung und was steckt eigentlich an Bedingungen und Einwilligungen dahinter. Das sind sehr gute Ansätze. Hilft allerdings nur dann, wenn man vernetzt ist und schon weiß, wonach man gucken muss. Bei Consont geht es eher um eine informatische Lösung. Wir haben bei TechKids auch das Projekt Indidakt. Da geht es darum, dass wir mit Hilfe von Ideen, die wir in der Informatik gelernt haben, und mit digitalen Werkzeugen Lernumgebungen zu individualisieren und Lehrkräfte oder PädagogInnen und DidaktikerInnen in eine Begleiterrolle zu helfen und ihnen zu helfen, dass sie eine Begleiterrolle gut annehmen können. Und auch hier geht es darum, dass wir ein eigentlich nicht primär informatisches oder technisches Problem, sondern ein rechtliches und soziales Problem mit informatischen Werkzeugen verstehbar machen wollen. Genau, ja, wer hat denn den Begriff Ontologie schon mal gehört? Okay, es ist auch nur eine kurze Umreißung. Ontologien sind eine Art Katalog mit Kriterien. Ontologien haben die meisten schon mal irgendwie in der Schule kennengelernt, vielleicht nicht unter dem Namen, aber zum Beispiel hat man vielleicht schon mal Bäume bestimmt, indem man sich die Blätter angeguckt hat und die Rinde angeguckt hat. Oder Tierarten bestimmt, ja, Würmer irgendwie, dann haben wir uns angeguckt, wie viele Füße hat das Tier, ja, wie viele Körperglieder hat das Tier, hat das Augen und sowas. Ne? Und anhand dieser Kriterien kann man dann sich einen Katalog nehmen und kann gucken, naja, die und die Bedingungen, die und die Kriterien und aha, das ist ein Regenwurm oder das ist ein Ahornbaum. Ja? So. In der Wissenschaft nennt man genau das Ontologie. Und das kann ich letztendlich auch mit allen anderen Dingen machen. Basiert auf der Idee, dass wir erstmal Aussagen treffen. Ja, genauso wie wir gesagt haben, der Wurm, den ich hier habe, ist hier jemand hergegangen und hat sich ein Exemplar eines Regenwurms genommen und hat sich das angeguckt und hat gesagt, naja, das hat 0 Beine. Okay. Und hat sich dann angeguckt, naja, das ist so zwischen, weiß ich nicht, wie lang sind Regenwürmer, zwischen 10 und 15 Zentimetern lang. Ja, und hat Aussagen getroffen, wie sieht eigentlich ein Regenwurm aus. Damit wir dann später umgekehrt hergehen können und sagen können, naja, wenn ich einen 10 bis 15 Zentimeter langen Wurm ohne Füße finde und noch ein paar anderen Bedingungen, je mehr Bedingungen ich sammle und mir angucke, desto mit größerer Sicherheit kann ich sagen, dass es sich um einen Regenwurm handelt. Und solche Aussagen treffen wir auch, indem wir sagen, wir setzen uns hin, sezieren diese Texte, wir lesen mal diesen Viertel Harry Potter Band von Roblox, ja, und wir fassen das, was wirklich da drin steht, das, was wirklich passiert, nicht die 17 Bildschirmseiten Erklärung drumherum, warum das jetzt eine tolle Idee ist, dass alles, was ich an Inhalt hochlade, von 17 Werbeunternehmen verwurstet wird. Ja, das ist ja gar nicht die Frage, warum der Hersteller meint, dass das ganz toll sei. Das kondensieren wir runter auf Aussagen, die immer wirklich die Form haben, Subjekt, Prädikat, Objekt. Und das ist nicht einfach nur vereinfacht, damit wir mal jetzt, nachdem wir Glieder von Regenwürmern bestimmt haben, jetzt auch noch Satzglieder bestimmen, sondern das ist das Schema, nach dem ein bestimmtes Ontologiesystem, nämlich OWL, die Ontology Web Language funktioniert, dass wirklich solche einfachen Aussagen getroffen werden. Also wir sagen, die Terms of Service von WhatsApp, da steht drin, es gibt in den USA ein Mindestalter von 13 Jahren. Oder die Terms of Service haben auch ein Mindestalter von dem Alter der Einwilligungsfähigkeit der DSGVO, wenn man in der EU ist. Und wenn man WhatsApp benutzen möchte, dann braucht es die Einwilligung in die Datenweitergabe an US-Unternehmen und es braucht die Einwilligung in die Nutzungsrechte an Inhalten, dass man die überträgt. Ja, und so machen wir weiter mit den Nutzungsbedingungen von einer Plattform. Und dazu gehen wir auch noch her und gucken uns alles, was davon berührt wird, auch nochmal an und sagen, die DSGVO, da geht es um das Thema Datenschutz. Das Rechtsthema, Rechtsfeld Datenschutz. Die DSGVO gilt innerhalb der EU und für, wenn man Daten von BürgerInnen der EU sammelt, aber das ist jetzt hier nicht relevant. Und die DSGVO definiert übrigens ein Einwilligungsalter von 16 Jahren. Manchmal auch weniger, aber wir sagen jetzt erstmal hier vereinfacht 16 Jahre. Dann haben wir noch ein Gesetz in Deutschland, das ist uns noch gar nicht so begegnet, das müssen wir wissen. Ja, das Bürgerliche Gesetzbuch berührt hier auch noch was, nämlich das gilt in Deutschland. Und da gibt es nochmal generell in Verträge, durch die man unter anderem rechtliche Nachteile erlangt, zum Beispiel, dass ich einwillige, dass meine Daten für irgendwelche Drittzwecke verarbeitet werden. Dadurch entstehen mehr Nachteile. Dafür sagt unser Bürgerliches Gesetzbuch, da muss ich 18 Jahre für sein. Oder im Blümchenwiese-Idealfall. Ich habe einen Rechtstext oder einen Vertrag, durch den mir ausschließlich rechtliche Vorteile entstehen, dann reicht es, dass ich 7 Jahre alt bin. Vulgo Taschengeldparagraf, ja, aber das ist das, was dahinter steckt. Ja, und so bauen wir eine Klassifizierung von Vertragstexten und Gesetzen, institutionellen Vorschriften, was gilt vielleicht noch in der Schule, verschiedenen Jurisdiktionen, wo gelten Gesetze eigentlich und vor allem aber auch Beziehungen untereinander. Ja? Wir sagen, das meinte ich mit, ich halte immer einen gut vorbereiteten und einen schlecht vorbereiteten Vortrag auf der FROSCON. Eine Sache fehlt noch. Wir brauchen auch noch die Information, wer jetzt eigentlich gerade eine Online-Plattform nutzen will. Und da sagen wir, Carla lebt in Deutschland, ist 12 Jahre alt, jetzt erstmal im einfachsten Fall irgendwie sowas. Ja. Und dann können wir hergehen und all diese Aussagen zusammenfassen und nach dem Grundsatz der Deduktion, der Herr rechts im Bild ist da als Meister bekannt, können wir sagen, okay, das wissen wir alles. Jetzt eben war Carla noch 12 Jahre alt, da ist was schiefgegangen. Ich meinte, glaube ich, sogar 15. Naja, jedenfalls Carla hat irgendein Alter. Carla lebt in Deutschland und dann gehen wir weiter. Wir wissen, in Deutschland gilt das Bürgerliche Gesetzbuch, in Deutschland gilt die DSGVO. Wir wissen, das Bürgerliche Gesetzbuch kennt ein Einwilligungsalter von 18 Jahren unter gewissen Bedingungen beim Vertragsrecht und die DSGVO kennt ein Einwilligungsalter von 16 Jahren beim Thema Datenschutz. Und als letztes wissen wir noch, die WhatsApp Terms of Service, die brauchen Einwilligungen im Bereich Datenschutz jetzt erstmal. Ja, das muss man natürlich noch genauer machen. Und die WhatsApp Terms of Service sind auch ein Vertrag, durch den rechtliche Nachteile entstehen. Wenn wir das alles wissen, dann können wir nicht nur durch Überlegen und durchlesen, sondern wir können dann feststellen, ganz automatisiert durch einen sogenannten Reasoner, der sich dann automatisch überlegen kann, dass Carla leider einfach so diese Plattform nicht nutzen kann. Und dann weiß ich als Lehrkraft, dass ich mich nicht einfach hinstellen kann und sagen kann, okay, kommt mal alle in den WhatsApp-Klassenchat. Das geht nicht. Jetzt muss ich natürlich noch einen Schritt weiter gehen und muss mir als nächstes überlegen, naja, klappt es denn mit Einwilligung der Erziehungsberechtigten? Ja, das wäre dann das Nächste, was ich angucken muss.
Das geht aber in der Schule grundsätzlich nicht. Wenn was nicht erlaubt ist, kann man mit der Zustimmung mit den Erziehungsberechtigten erzwingen. In Rheinland-Pfalz ist es so.
Ja, was heißt, wenn etwas nicht erlaubt ist? Ne? Also grundsätzlich, wenn ich eine Plattform finde, die jedes siebenjährige Kind einfach ohne Einwilligung der Erziehungsberechtigten von sich aus frei nutzen kann. Das ist durchaus nur. Achso, Entschuldigung, ich hätte wiederholen müssen. Ne? Okay. Wenn ich eine Plattform habe, die Siebenjährige einfach so nutzen können, ohne Probleme, dann kann ich es natürlich machen. Vielleicht ist in Rheinland-Pfalz nochmal anders. Das müsste dann irgendwie in dieser Ontologie abgedeckt werden. Gibt es da irgendwie eine ganz klar definierte Liste von Angeboten, die genutzt werden dürfen? Oder wie? Nein.
Wenn eine Software nicht erlaubt ist zu benutzen, dann kann ich als Lehrer nicht sagen, ich hole mir die Elterneinwilligung, die stimmen dem ja zu.
Alles klar.
Und deswegen kann ich es doch benutzen, das gibt es nicht. Wenn eine Software verboten ist, dann ist sie verboten.
Okay, also wenn ich eine Plattform finde, die jedes siebenjährige Kind von mir aus, auch zu Hause ganz generell, jederzeit frei nutzen kann, ohne Einwilligung der Erziehungsberechtigten, das geht ja durchaus, ja, dann kann ich sie natürlich auch in der Schule benutzen. Ne? Aber du sagst jetzt, wenn ich in einer Situation bin, dass das nicht möglich ist, dass es nicht entweder schon eine Erlaubnis gibt aufgrund von anderen Vorschriften der DSGVO, zum Beispiel unbedingt notwendig zur Erfüllung des Bildungsauftrags. Wenn das nicht gegeben ist, dann darf ich auch nicht die Eltern fragen. Das ist dann eine institutionelle Vorschrift oder eine regionale Gesetzgebung, eben eine Landesgesetzgebung in Rheinland-Pfalz. Das wäre dann hier entsprechend abgedeckt. Genau, das ist natürlich eine super Sache, ne? Denn üblicherweise, das hatten wir zufällig heute Morgen im Kontext von der riesigen Microsoft-Sicherheitslücke. Microsoft hat ja gerade mit sehr großer Sicherheit ihren primären Signaturschlüssel für Azure AD verloren. Und vermutlich waren sämtliche Azure AD-Konten für über einen Monat frei zugänglich für jeden, der diesen Schlüssel hatte, weil man damit einfach Logins für alle User spoofen konnte, grob zusammengefasst. Bis heute haben sie nicht darüber kommuniziert als Unternehmen. Und da wurde heute Morgen bei uns bei TechEds beim Frühstück, hatte ein Kind gefragt, naja, das habe ich jetzt so mitgekriegt, muss meine Schule da jetzt eigentlich irgendwas machen? Soll ich da von meiner Schule eigentlich irgendwas erwarten, was da jetzt passiert, oder? Sind wir dann irgendwie abgedriftet auch zu dem Thema Einwilligungen. In der Schule ist das natürlich immer schwierig, weil es eben in der Fläche immer noch dieses Machtgefälle gibt. Und fast immer man davon ausgehen muss, dass auch eine eingeholte Einwilligung nicht freiwillig gegeben wurde. Ja, das ist hier der Hintergrund. Durch dieses starke Machtgefälle in der Schule und erleben wir auch sehr häufig, den fest verankerten Gedanken, dass die Schule so die wichtigste Institution ist, die einem Kind im Leben passieren kann. Das alles trägt dazu bei, dass letztendlich, wie gesagt, man regelmäßig davon ausgehen muss, dass eine Einwilligung, die von Eltern oder noch schlimmer von Kindern in der Schule gegeben wurde, tatsächlich nicht freiwillig ist. Ne? Und deswegen ist das häufig dann auch nicht möglich. Ja, was können wir nun also machen? Wir können hergehen und solche schwierigen Texte kategorisieren, in diese Zusammenfassungen überführen, in maschinenlesbaren Formaten. Und dann können wir tatsächlich maschinell entscheidbare Verknüpfungen dazwischen herstellen und feststellen, was ist nutzbar, was ist nicht nutzbar. Was soll daraus jetzt in der Praxis entstehen? Die eigentliche Idee war was anderes, da komme ich gleich am Ende noch zu. Die eigentliche Idee war ein Projekt, das auch vom Prototype Fund hätte gefördert werden sollen. Leider, das muss ich zugeben, hat das ganze Prototype Fund Umfeld und die ganzen Regularien und Vorgehensweisen dahinter nicht sehr zu mir gepasst, weshalb das ursprüngliche Projekt leider nicht so weit gekommen ist, wie es hätte kommen sollen. Aber Consont ist der Grundstein für dieses Projekt, wo es eigentlich hätte hingehen sollen und auch noch dann in der Zukunft hingehen soll, werde ich gleich noch drauf eingehen. Was jetzt als Zwischenschritt entstehen soll, ist der schulfreie Guide oder hat noch keinen Namen, ein Katalog von Online-Plattformen und Software, also so ähnlich wie wir das jetzt schon beim Netzwerk Freie Schulsoftware haben. Wir kategorisieren Online-Dienste und Apps, die es so gibt. und wir stellen diese strukturierten Daten darüber zusammen. Und als nächstes gehen wir her und definieren auch so ein paar Vorlagen für Personengruppen, zum Beispiel eine 5. Klasse in Rheinland-Pfalz. Ja. Was man damit dann machen kann, ist, wir können dann letztendlich sagen, ich kann als Lehrkraft oder als bildungsschaffende Person hergehen und sagen, ich habe hier eine 5. Klasse in Rheinland-Pfalz, zeig mir doch mal an, welche Chat-Apps ich so nutzen kann oder welche Online-Lernangebote ich so nutzen kann. Ja, wie man hier schon sieht, das ist eine Crowdsourcing-Aufgabe. Eine Idee am Ende noch, man könnte natürlich auch das mit dem Chatbot verknüpfen, ne? Weil das muss man ja irgendwie heutzutage, habe ich irgendwie gehört, aber ein Fragezeichen dahinter, weil ich habe das zwar gehört, aber gewisse Zweifel daran. Aber sowas kann man natürlich damit alles machen. Ja, was kann man nun also tun, wenn man dazu beitragen möchte? Ich sage gleich auch noch, was es schon gibt und was noch nicht. Das Ganze ist ein Beitrag zu einem der drei Projekte in der TechKids-Gemeinschaft, die dazu beitragen soll, dass Software in Schulen verstehbar ist und dass Kinder und Jugendliche auch digitale Angebote in der Schule hinterfragen können. Und konkrete Aufgaben, die da jetzt letztendlich von einer großen Menge an Menschen getan werden muss, ist, ja, wir müssen DSGVO und andere wichtige Gesetze kategorisieren, in diese Statements überführen. Das Gleiche müssen wir mit den Terms of Service und Datenschutzhinweisen verschiedener Plattformen tun. Und was es dann noch braucht, ist auch ein Frontend, das man entsprechend benutzen kann. Was schon da ist, die grundlegende Technologie für diese Sammlung von Informationen, diese Ontologien, das ist schon vorhanden. Die DSGVO ist schon insgesamt in so eine strukturierte Form überführt. Das ist auch mit der größte Batzen, der hier jetzt für den ersten brauchbaren Prototypen erstmal ansteht. Die ist überführt in dieses strukturierte Format. Da muss man dann hergehen, nach Möglichkeit zusammen mit Juristen. Die werden wir natürlich ansprechen und dann auch kategorisieren, welche Themen es da gibt, welche Bereiche, welche Einwilligungen brauchen, welches Mindestalter haben und so weiter. Das ist schon da und darauf aufbauend kann man jetzt letztendlich als Crowd Informationen über dann auch die Nutzungsbedingungen von verschiedenen Diensten und Plattformen letztendlich zusammentragen. Ja, hier noch kurz wie ich gerade schon angekündigt habe, ein kurzer Einblick da rein, was eigentlich ursprünglich entstehen sollte und auch dann darauf aufbauend noch entstehen soll. Das wäre Chocorise. Und hier geht es jetzt darum, daraus eine Möglichkeit zu schaffen, sich bei Plattformen auch einzuloggen. Das ist daraus entstanden, dass irgendwie so im Laufe des letzten Jahres hat es angefangen, dass Plattformen im Fediverse, allen voran Mastodon, sehr viel beliebter wurden. Und irgendwie war das ganz cool, weil wenn man irgendwie sowohl Erwachsenen, aber auch Kindern und Jugendlichen irgendwie so empfiehlt, naja, du könntest hier mal ein freies, offenes, soziales Netzwerk ausprobieren, dann wird natürlich ganz schnell gesagt, naja, okay, verstehe ich schon warum, aber die Leute, die ich kenne, sind halt alle auf Instagram und Twitter und Facebook. Klar, ne, das kennt vermutlich jeder, die Herausforderung. Und dann dachte man kurz, das wird jetzt besser mit Mastodon, wenn da ganz viele Leute hinrennen. Mit einem kleinen Haken, denn die Standard-Datenschutzhinweise, die mit der Mastodon-Software so als Vorlage ausgeliefert werden, die enthalten einen Fehler. Also erstmal einen Fehler, da steht nämlich drin, dass die DSGVO vorschreibt, dass Menschen unter 16 Jahren keine Online-Dienste benutzen dürfen. Das ist natürlich Unfug. Was natürlich die Absicht davon ist, ist, dass man sagt, naja, Also bei Personen unter 16 Jahren, da müssten wir wahrscheinlich irgendwie als AdministratorInnen von so einem Fediverse-Server hergehen und noch ganz viel Zusatzaufwand betreiben. Wir müssten irgendwie, erstmal müssten wir überhaupt Informationen sammeln. Wir müssten erstmal fragen, wie alt bist du eigentlich? Wann bist du geboren? Wir müssten dann noch herausfinden, wer sind denn eigentlich die Eltern? Müssen wir die befragen? Wie befragen wir die? Sind das überhaupt die richtigen Eltern oder nur irgendeine E-Mail-Adresse, irgendeine Fake-E-Mail-Adresse? Also man muss erstmal ganz viel Daten sammeln, die man eigentlich gar nicht haben wollte. Und man muss noch dazu dann auch einen sehr großen personellen Aufwand betreiben, um dieser Anforderung gerecht zu werden, wirklich eine korrekte Einwilligung dann auch von den Erziehungsberechtigten einzuholen. Und das will natürlich niemand machen. So, die Frage, die sich immer noch spannenderweise stellt, ist, muss man das eigentlich im konkreten Fall? Da gibt es vom Landesdatenschutzbeauftragten Baden-Württemberg eine ganz gute Handreichung für gerade auch Jugendvereine, wo das auch nochmal dargelegt ist, dass tatsächlich es gar nicht so schwierig ist, dass auch Minderjährige ein Online-Angebot ohne Einwilligung der Erziehungsberechtigten nutzen dürfen. Das ist im Rahmen der DSGVO gar nicht so schwierig. Aber wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass ein Mastodon-Admin, eine Mastodon-Administratorin erstmal diesen Aufwand betreiben müsste. Jetzt gibt es im Internet, im Web, eine ganz coole Technologie, die nennt sich OpenID Connect. Das haben viele bestimmt schon mal benutzt. Da steht auf irgendeiner Website dann irgendwie Login with Google oder so. Und dann läuft die Website los, redirected einen zu Google, dann loggt man sich da ein und dann teilt Google auf einem Weg, kann man hier auch schematisch sehen, gehe ich jetzt nicht gerade im Detail drauf ein, sagt Google dann der Website, auf der man sich eigentlich anmelden sollte, pass auf, der und der Account hat sich gerade erfolgreich eingeloggt, ich garantiere dir das. Ich bürge dafür mit meinem Namen, dass das so stimmt, dass die Stelle, die Microsoft kaputt gekriegt hat bei sich in Azure AD. Das kann man auch selber bauen. Ja? Bekannte Software Keycloak kann man sich selber ins Netz stellen und dieses System damit nachbauen. Wir haben sowas auch bei TechKids. Unsere Schulverwaltungssoftware Alexis kann das auch. Ja, da kann jeder Schulangehörige einen Account drin haben und man kann da dann auch sein Moodle und seinen Matrix-Server und seine Nextcloud dran anbinden. Das kann man also auch selber bauen. Das ist ein offenes Protokoll mit sehr vielen Implementationen. Das Schöne daran ist, dass es sehr erweiterbar ist und sich überhaupt nicht dafür interessiert, was bei diesem Login-Vorgang dann eigentlich passiert. Das Einzige, was interessant ist, ist, die Website, wo ich mich einloggen will, der muss ich sagen, mit welchem Anbieter ich mich einloggen will, wer mein Identitätsprovider ist. Und der Identitätsprovider, der muss dann wieder wissen, wie er letztendlich dann der ursprünglichen Website sicher mitteilt, dass man sich wirklich eingeloggt hat. Das sind eigentlich die beiden Sachen, die vorgegeben sind. Dazwischen kann man sich austoben, wie man Lust hat. Normalerweise sieht das so aus, dass die Website, auf der man sich einloggen möchte, dem Identitätsprovider sagt, pass auf, ich möchte bitte erstmal, dass sich jemand einloggt. Und wenn das passiert ist, dann hätte ich danach gerne so ein paar grundlegende Profilinformationen, irgendwie ein Nickname oder sowas, eine E-Mail-Adresse und ein Foto oder Avatar wäre auch noch cool. Ja, das möchte ich vom Identitätsprovider haben. Und normalerweise zeigt der Identitätsprovider dann an, der BenutzerIn, hier, du möchtest dich, also hier hat jemand gefragt, möchte gerne, dass du dich bei dem und dem Dienst anmeldest. Wenn du jetzt auf Ja klickst, dann werde ich übrigens diese Daten weitergeben für dich. Und wenn ich das dann mache, dann wird das in diese Bestätigung, dass ich mich angemeldet habe, reinkodiert und an die Website zurückgeschickt, wo ich mich einloggen möchte. Genau. Und diese Scopes, die kann man beliebig erweitern. Das heißt, ich kann hergehen und kann sowas hier machen. Das ist jetzt sehr technisch, so soll es dann am Ende aussehen. Ich kann sagen, ich möchte nicht eine E-Mail-Adresse haben oder ein Foto, sondern ich möchte eine Einwilligung haben, dass ein Datentransfer in die USA stattfinden darf. Oder ich möchte eine Einwilligung haben, dass das Alter gespeichert werden darf. Oder ich möchte eine Einwilligung haben, angeben, das ist jetzt nicht, was ich zurückhaben will, ich teile dem Identitätsprovider mit, dass mein Dienst nach der Gesetzgebung von Deutschland oder in Deutschland betrieben wird. Und dann kann der Identitätsprovider eben hergehen und ganz viele Dinge tun, um notwendige Einwilligungen einzuholen oder auch klar anzuzeigen. Das heißt, wir haben jetzt den Punkt erreicht, wo wir dann auch direkt anzeigen können, pass auf, wenn du dich jetzt einloggst, dann gibst du nicht nur diese Daten weiter, sondern erteilst auch diese Einwilligung. Und wie ich an diese Einwilligungen komme, das ist mir jetzt komplett selber überlassen als Identitätsprovider. Da muss sich die eine Mastodon-Administratorin gar nicht mehr drum kümmern. Ich kann also jetzt hergehen und ich habe vielleicht schon gespeichert, dass bei mir hinterlegt ist. Ich hatte mal, na, das wäre jetzt bei uns bei Tickets zum Beispiel der Fall, wir haben für gewisse Tätigkeiten, weil wir ja möchten, dass Kinder und Jugendliche selbstbestimmt Dinge tun können und die sollen nicht, wenn sie abends am Lagerfeuer irgendeine coole Online-Plattform oder irgendein cooles App kennenlernen, dann sollen sie nicht sagen müssen, ja, gucke ich mal, ob ich morgen nochmal Lust habe, muss ich erstmal zu Hause anrufen und so weiter, sondern wir haben gewisse Dinge, für die es so eine Art Blanko-Genehmigung gibt. Ne? Ja, also keine schlimmen Sachen, sondern halt zum Beispiel, wenn der Online-Dienst keine personenbezogenen Daten erhebt, dann darfst du einfach. Ja, das ist sowieso erlaubt, aber egal. Ja, also wir gucken schon mal, dass für die sinnvollen Dienste, die wir den Kindern zeigen wollen, die Eltern schon mal zustimmen, ohne da jetzt einen konkreten Einzelfall zu haben. Das könnten wir auch speichern. Oder wir können hergehen und sagen, naja, wir wissen, wie man die Erziehungsberechtigten per E-Mail erreicht oder per SMS oder Signal-Nachricht oder was auch immer. Und wir schicken denen jetzt einen Bestätigungslink über einen Kanal, von dem wir wissen, dass der stimmt. Und dann können sie diese Einwilligung erteilen. Und danach geht der Login weiter. Oder man kann später den Login dann machen. Das Ganze kann aber auch dezentral ohne Datenweitergabe passieren, denn wir wollen ja eigentlich jetzt als Techies zum Beispiel auch nicht auf diesem ganzen Datenstapel sitzen. Wir wollen auch nicht unbedingt dauerhaft von allen Kindern und Eltern dieser Welt als irgendwie zentraler Anbieter Verknüpfungen haben, wer zu wem gehört und wer wie alt ist, das wollen wir auch gar nicht haben. Für das, was wir machen, sind wir leider aufgrund der hier lokal geltenden Jugendschutzvorschriften dazu gezwungen, aber das ist ein anderes Thema. Global wollen wir das nicht. Aber mir steht auch frei, dass ich dann von mir aus den nächsten Identitätsprovider fragen kann und ich kann hergehen und sagen, pass auf, ich beauftrage jetzt mal das Alexis Schulinformationssystem bei der Schule, wo das Kind hingeht, beauftrage ich, schick doch mal bitte diesen Bestätigungslink raus an die Eltern. Und ab da ist nicht mehr mein Bier. Ja, das ist natürlich eine Vertrauenskette, da steckt noch viel mehr dahinter. Ne? Ich ziehe jetzt hier nur eine ganz grobe Zusammenfassung. Eine Vertrauenskette, dass ich letztendlich dann aber die Garantie, die Bestätigung dafür übernehme, dass ich die Einwilligungen, die gegeben werden müssen, an die richtigen Personen gebracht habe. So, das ist die Grundidee, die man darauf aufbauen kann. Das ist natürlich noch deutlich schwieriger als die reine Katalogisierung. Wie gesagt, hier nur ganz grob zusammengefasst. Details dazu sind dann nochmal ein eigener Vortrag, den mache ich nächstes Jahr. Genau. Ja, hier nochmal kurz Projektstatus zusammengefasst. Diese Ontologien sind da, die DSGVO ist auch fast da. Wo es jetzt drauf ankommt, ist, wir brauchen ganz viele Leute, die hergehen und für Online-Plattformen, die ja, sie interessieren oder die vor allem so in der Schule eingesetzt werden, hergehen und diese Kategorisierung vornehmen. Dazu werden wir demnächst öffentlich einladen und da entsprechend dann auch erklären, über welche Schnittstelle man diese Kategorisierung eintragen kann, wenn man das möchte. Wer da Interesse dran hat, der kann sich auf unserer Website von TechKids gerne in den Newsletter für HackerInnen subscriben. Wir haben 4 Newsletter für Kinder, für Eltern, für Menschen aus dem Schulumfeld, Lehrkräfte oder Bildungsumfeld, Lehrkräfte, alle, die halt gezielt Kindern was beibringen. und HackerInnen. Da kann man sich gerne subscriben. Da schicken wir dann solche Sachen rum. Hier zum Beispiel hier, das ist Consont, hier ist die Website dazu. Hier könnt ihr loslaufen und ganz viele Kategorisierungen eintragen, damit der Katalog wächst. Ja, das wäre meine Kurzvorstellung von Consont in einem frühen Projektstatus. Und ja, wir würden uns freuen, wenn uns einige demnächst helfen würden, diesen Katalog aufzubauen und da eine Navigation durch den leider noch vorherrschenden Wildwuchs an unterschiedlichsten Ideen, wie denn solche Nutzungsbedingungen aussehen sollen und dürfen, zu verschaffen. Ja, ein paar Minütchen haben wir noch für Fragen. Oder halt gerne auch später im Fediverse oder in der Mensa. Ja, vielen Dank.